Herzlich willkommen zum Front die Spitz Literatur Podcast. Ein letztes Mal aus dem Jahr 2025. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir die noch hochmotivierten, aber schon in weihnachtlicher Vorfreude sich befindenden Alexander Röske und Max Bringmann. Grüß euch.
Ja, Grüße.
Grüß Gott.
Das ist unsere Folge 207, das habe ich glaube ich gerade noch gar nicht gesagt, also Folge 207 und heute gibt es, wie mittlerweile seit ein paar Jahren üblich, unsere literarischen Weihnachtsempfehlungen, denn die kamen die letzten Jahre immer ganz gut an, also haben wir drei wieder, jeder drei Bücher mitgebracht, die sich vielleicht noch ganz gut unter dem Weihnachtsbaum machen, beziehungsweise solche Notfallbücher, wenn man noch nichts hat für jemanden oder noch was dazu fehlt oder ähnliches, dann wollen wir ein paar kleine Vorschläge machen und hoffen, da ist ein bisschen was dabei, was euch vielleicht weiterhilft bei der Geschenkesuche oder auch, was ihr euch vielleicht selber unter den Weihnachtsbaum legt. Das ist ja auch immer legitim. Und da wollen wir gar nicht allzu lange die Vorrede bemühen, sondern fangen gleich an. Und zwar darf der liebe Alex sein erstes Buch vorstellen.
Ja, das mache ich doch gerne. Also, es geht los. Ein Buch, welches ich jetzt erst vor ein paar Tagen selber beendet habe und ein Buch, welches, bilde ich mir ein, erst im November überhaupt auf den Markt kam, und zwar von Kellen Wink, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, aus dem Surkamp Verlag, Bärenzähne. Das ist einfach nur eine Übersetzung des amerikanischen Titels Beartooth. Genau. Und mit Beartooth ist ein Berg gemeint in Montana, den es halt wirklich zu geben scheint und der halt einfach Bärenzahn heißt. Im Plural Bärenzähne, warum auch immer. Es geht in diesem Buch um zwei Brüder, die als Hinterwälder, als nicht gerade besonders großartig gebildete Männer in den hintersten Winkeln Montanas in den Bergen leben. Keine Arbeit haben, sich mit allerlei Gaunereien über Wasser halten, unter anderem mit im nahegelegenen Yellowstone Nationalpark, in dem sie dort wildern gehen und so weiter. Damit verdienen sie ja Geld und irgendwann bekommen sie das Angebot, mit einem sehr illegalen Take ein wenig Geld zu verdienen. Und zwar sollen sie aus dem Yellowstone Nationalpark ein paar hundert Hirschgeweihe stehlen. Und ich habe mal nachgelesen, dort gibt es riesengroße Herden an Geweihträgern und die verlieren gerne mal zur selben Zeit ihre Geweihe. Und es ist strengstens verboten, diese Geweihe aus dem Nationalpark herauszubringen. Das heißt, es gibt überall Ecken, in denen Hunderte und Tausende von Geweihen rumliegen und ein paar hundert davon sollen sie rausholen. Das ist die Grundhandlung des Buches. Nur, so steht es dann hinten drauf, passiert genau dann im Nationalpark eine Katastrophe, die das Leben der beiden bis zum Ende verändern wird. Das Buch ist, fand ich, hervorragend geschrieben, bis es zur Katastrophe kam. Die sind also gerade im Nationalpark und einer bricht sich den Arm, verletzt sich schwer. Da bin ich auf Seite 100. Und ich hatte dann wirklich Angst gehabt, okay, ich muss mir jetzt 150 Seiten durchlesen, wie die es aus diesem Nationalpark wieder herausschaffen. Und der Autor, und das hat er wirklich ganz geschickt gemacht, die nächsten 5, 6, 7 Seiten, liest sich das auch exakt so, dass wir jetzt im Minutentakt erfahren, wie es der Person geht, kriegt Fieber, kann nicht richtig schlafen, es pochert und so weiter. Und dann macht's, und ich möchte gar nicht mehr weiter spoilern, macht das Buch einen Turn, der für mich komplett unerwartet kam. Und aus einem wirklich sehr, sehr guten Buch mit 5, 6, 7 Seiten in der Mitte, die so ganz klein bisschen enttäuschen wird, wird ein herausragendes Buch, wie ich möchte fast sagen, dieses Jahr erst ein anderes hatte. Dazu komme ich nachher noch. Also, klare Empfehlung. Surkamp Verlag 200 und lasst mich nachschauen, 49 Seiten, nein, gar nicht wahr, 251 Seiten. Das Einzige, wie gesagt, es ist frisch erschienen, 25 Euro Hardcover.
Mhm. Sehr schön. Max?
Ja, mein erstes Buch, wie ich vielleicht schon mal angemerkt habe, zu Weihnachten ist mir das immer alles ein bisschen zu besinnlich und früher war es bei mir üblich, irgendwelche Filme zu gucken, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und das werde ich jetzt mit einem Buch tun. Es ist, ich probiere es einfach, auch wenn es quasi unmöglich ist, diesen Namen als nicht polnisch sprechender Mensch auszusprechen. Ich sage, der heißt Stepan Twardok. Aber ich sag mal so, die ersten vier Buchstaben sind Konsonanten. S-Z-C-Z. Well. Das Buch heißt Die Nulllinie und hat den Untertitel Roman aus dem Krieg. Stefan Twardock ist wahrscheinlich eine der bedeutendsten aktuellen Stimmen im Polnischen und wird auch in Deutschland breit rezipiert. Er selbst hat den Ukraine-Krieg, um den es in diesem Buch geht, mitbesucht. Und das Krasse an dem Buch ist tatsächlich die Erzählperspektive. Denn die ist im Du geschrieben, meint aber quasi den Ich-Erzähler. Also der Ich-Erzähler spricht in der Du-Perspektive mit sich selber. Zumindest ist es das ist so, Punkt. Die Sprache ist wahnsinnig interessant. Mit was man leben muss, sind natürlich die Einblicke, die man dort bekommt. Die sind selten so, dass man sagt, ach schön, Mensch, da fühlt man sich richtig gut. Die Nulllinie bezeichnet den Ort, an dem direkte Gefechte gegeneinander stattfinden. Und für die Protagonisten des Buches ist es so aufgebaut, dass in dem einen Kapitel wir uns gerade an dieser Nulllinie befinden und im nächsten wird quasi die Vorgeschichte erläutert des Erzählers. Und das behandelt alles, sowohl verschiedenste Perspektiven, Motive, warum man an diesem Krieg teilnimmt, was es für Kriegsgewinnler gibt, wie Leute versuchen, Profit daraus zu schlagen und so weiter und so fort. Und ich sag's mal so, das Ende zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Das Buch tut wirklich weh, aber es ist auch wirklich super. Und ich habe das selbst, wir haben es, ein Gast hat es in einer Folge empfohlen von uns dieses Jahr und ich habe mir das dann einfach mal geholt und muss sagen, tolle Empfehlung, vielen Dank.
Sehr schön.
Ich hole meine Ausgabe davon morgen ab, wenn ich es schaffe. mein erstes Buch und wir bleiben beim unangenehmen Thema Krieg. Steffen Kopetzky, Risiko. Ich bin noch nicht ganz durch, aber dieses Buch ist pures Gold. Ich habe lange keinen historischen Roman mehr gelesen, der mich so gefesselt hat. Beginn Erster Weltkrieg. Es dreht sich um das deutsche Marinegeschwader im Mittelmeer, die Breslau und die Göben. Wir folgen einem Marinefunker, Stichnot genannt, der unter Karl Dönitz dient, dem späteren Oberkommandierenden der Marine im Zweiten Weltkrieg dann auch. Also es geht letztendlich geht es um die Afghanistan-Expedition des Deutschen Kaiserreichs, wo das Deutsche Kaiserreich versucht, den Briten den Dschihad auf den Hals zu jagen, um die Briten zu schwächen, nämlich an der Front, wo sie am schwächsten sind, nämlich in Indien. Und da sehen wir nämlich schon, was den Ersten Weltkrieg wirklich tatsächlich zu einem Weltkrieg macht, nämlich diese globalstrategischen Überlegungen. Und das Ganze ist gekoppelt mit dem Spiel Risiko, dem großen Brettspiel Risiko. Das spielt hier eine große Rolle, deswegen auch der namensgebende Titel. Und man sieht wirklich, wie diese Figuren A, wortwörtlich auf dem Spielfeld verschoben werden, also wie der Protagonist Stichnot, da auch eine richtige Begeisterung für dieses Spiel entwickelt und wie aber eben auch auf dem großen übertragenen Spielbrett die einzelnen Figuren in Position gebracht werden. Und es ist hervorragend recherchiert. Es ist wahnsinnig spannend geschrieben. Es tauchen viele Namen auf, die man dann nebenbei, also ich bin permanent auch dabei, irgendwie nachzulesen, wer jetzt die Figuren sind, woher kommen die. Albert Camus tritt mit auf, noch als Baby mit seinem Vater Lucien in Algerien. Dönitz ist mit dabei, Niedermeyer ist mit dabei. Also es sind so ganz viele Namen, die man schon mal irgendwie gehört hat und die man dadurch noch mal ein bisschen besser einordnen kann. Oder eben wie Dönitz zum Beispiel, den man eigentlich aus späterem Kontext erst kennt, nämlich seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg und merkt, was er für eine Vorgeschichte hat. Und das Ganze ist zwar sehr umfangreich mit 800 Seiten, aber es ist ein absolut herausragend geschriebenes Buch. Und ich liebe es, wie Kopetzky schreibt. Das sind einfach wunderschöne Sätze. Und für jeden, der in irgendeiner Form geschichtsbegeistert ist, der sich mit historischen Romanen gerne auseinandersetzt, für den ist das eine absolute Empfehlung.
Von mir nur kurz die Unterstützung. Großartiges Buch und wahrscheinlich noch großartigerer Erzähler. Kopetzkys Bücher sind in Summe einfach klasse. Ich freue mich über jede Neuerscheinung von ihm. Dieses im kommenden Jahr kommt auch wieder ein Buch von ihm raus. Das besprechen wir dann aber erst zur Verlagsvorschau. Jetzt übergebe ich mich und an Alex.
Du übergibst dich an Alex. Okay. Machen wir mal einen zweiten Roman. Tatsächlich das erste Buch, welches ich dieses Jahr beendet habe und bis jetzt, kurz vor Ende des Jahres, immer noch das beste Buch diesen Jahres. John Grisham, der Regenmacher, der sechste Roman, den er veröffentlicht hat, von den Büchern, die ich von ihm bisher gelesen habe, nach wie vor der beste Roman überhaupt von ihm, bisher. Erschien, bilde ich mir ein, 1995 oder 96 das erste Mal. Ich habe hier eine Ausgabe von 2011. Wer das kaufen möchte, wird die vermutlich nur noch über Bestellung im Handel bekommen und die dort kaum noch finden. Aber brillant geschrieben. Es geht um einen Jurastudenten, ist ja meistens so bei John Grisham, der sich im Auftrag seiner Klienten kurz nach seinem Studium mit den Krankenversicherungskonzernen oder einem Krankenversicherungskonzern in den USA anlegt, weil die eine Therapie nicht bezahlt haben. Diese hätten eigentlich bezahlen müssen. Es ist am Anfang schon klar, du fängst an, das Buch zu lesen und du weißt, er wird das Ding nachher gewinnen. Es ist halt so, ne, der kleine Underdog gegen diesen riesengroßen Konzern. Aber es macht einen Heidenspaß zu lesen, wie es Grisham schafft, Gerichtsszenen zu konstruieren, in denen wirklich so ein Riesenkonzern mit den ganz bösen Anwälten komplett auseinandergenommen wird. Das ist wirklich Spaß. Das ist einfach, also das allerbeste Bettlektüre. Ein wenig gewöhnungsbedürftig am Anfang, das Buch zu lesen. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Es ist in der Ich-Form geschrieben und im Präsens. Das ist, habe ich so ganz selten bloß mal in der Hand gehabt. Muss man sich dran gewöhnen. Aber ich glaube, das ist nach 3-4 Seiten ist das Thema auch gegessen. Klare Empfehlung aus dem Heine Verlag, John Grisham, der Regenmacher. Ich habe es noch für 10,99 € bekommen. Und hat insgesamt, das wollte ich noch gucken, es ist nämlich Gott sei Dank auch kein dünnes Buch. Für so ein gutes Buch hat es eine angenehme Länge von knapp 608 Seiten.
Hervorragend. Darf auch nicht fehlen, ne?
Was denn?
So ein Grisham im Jahr mittlerweile.
Ich habe jetzt Zähne erledigt. Die nächsten 5 werden nächstes Jahr folgen. Ich mach den voll. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und er hat ja Gott sei Dank genug geschrieben, dass ich da
noch. Und er schreibt weiter. Es kommt, und
er schreibt weiter.
Auch ein neues.
Jetzt im Jahrestakt. Genau.
Genau. Max.
Wie leite ich das jetzt ganz schön ein? Zu Weihnachten kommen wir alle mit unserer Familie zusammen. Und den einen, auf den freut man sich jetzt schon, auf die andere vielleicht auch, aber es kommt auch immer dieser creepy Onkel mit den crazy Ansichten, bei dem man sich dann mit einem oder einer Gleichaltrigen am selben Tische sitzend leicht verstörte, etwas befremdete und etwas schmunzelnde Blicke zuwirft, ob der Kommentare, die dort immer vom rechten Rand kommen. Und um das besser zu verstehen, empfehle ich Aladin El-Mafalanis Buch Misstrauensgemeinschaften, ist auch dieses Jahr erschienen im Kiwi Verlag. Und das Grundthema dieses Buches ist, warum funktionieren bestimmte Gruppierungen zusammen? Kleines Beispiel. Ganz viele Menschen können sich mit Elon Musk anfreunden und gleichzeitig für andere Dinge stehen, die eigentlich dessen Ansichten zur Wirtschaft beispielsweise völlig widersprechen. Und laut Aladin El-Mafalani, der Soziologieprofessor in Dortmund ist, ist Misstrauen ein gemeinschaftsstiftendes Element. Und gerade das gesellschaftliche und staatliche Institutionen ablehnende Misstrauen sorgt dafür, dass diese Menschen quasi sich dort gemeinsam zusammenfinden können und in ihrer Ablehnung all dessen und in ihrem Misstrauen gegenüber all diesen Akteuren eine Gemeinschaft bilden und daraus folgt dann, eine Gemeinschaft verlässt man nicht, auch wenn sie scheitert. Ja, das ist wie mit einer Familie, nur weil da jemand mal missgebaut hat, den lässt man ja nicht direkt hängen, sondern man sagt, ja, das kann ja mal passieren. Klassisches Beispiel jetzt gerade diese Regierungschefin, die Tante, die jetzt ein Interview in der Vanity Fair gegeben hat von Donald Trump, wo sie sehr über ihn hergezogen hat oder ist. Und das wird dort einfach, ja, naja, das ist so und das hat die nicht so gemeint und bla bla bla, die Interviewer waren böse. Das heißt, man hält trotzdem zusammen, trotz widerstrebender und widersprechender Ansichten. Das Buch ist sehr kurz, wirklich nur ein kleiner Essay, also wir reden hier von einem Nachmittag, aber einem schönen Nachmittag, denn wir sind ungefähr 90 Seiten ohne Anhang. Kann man sehr gut machen und ist ich glaube, eines der interessantesten Sachbücher dieses Jahr gewesen, trotz seiner Kürze.
Merci. Ja, ich gehe etwas weiter in die Unterhaltung, habe so ein Semi-Sachbuch noch mitgebracht. Und zwar, Christopher Nolan arbeitet gerade an seinem nächsten großen Film. Und zwar hat er sich bei diesem Die Odyssee vorgenommen. Und es gibt einen großen Autor toller Bücher über die griechische Mythologie oder die griechische Antike. Und zwar ist das Stephen Fry. Stephen Fry hat aktuell 4 Bücher veröffentlicht zu diesem Thema oder eine Reihe zu diesem Thema, nämlich Mythos, Helden, Troja und jetzt neu Odyssee. Und da man natürlich aber nicht mitten mit der Odyssee anfangen kann, sondern sich ja auch ein bisschen darauf vorbereiten muss, möchte ich erstmal empfehlen, das Buch aus dem Vorjahr sozusagen, nämlich Troja. Von Göttern und Menschen, Liebe und Hass. Es ist quasi die Ilias nacherzählt im typischen Fry-Stil, also mit einem zwinkernden Auge für aktuelle Leser wunderbar lesbar. Man muss sich jetzt nicht an Gustav Schwabs klassische Sagen des Altertums wagen, die ja doch etwas anders noch formuliert sind, also doch noch etwas umständlicher auch zu lesen sind, sondern Stephen Fry macht das Ganze für ein schön breites Publikum. Und das meine ich im besten Sinne. Ich habe das Buch sehr genossen. Und das ist sehr schön und eignet sich hervorragend als kleiner Schmöker zu Weihnachten und eben als Vorbereitung für dann den kommenden Film von Christopher Nolan. Also alle diejenigen, die große Fans von Christopher Nolan unterm Weihnachtsbaum sitzen haben und die sich dann jetzt schon wie kleine Kinder freuen auf dieses neue filmische, hoffentlich Meisterwerk, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Und dann, dieses Jahr kommt dann noch, Odyssee ist, glaube ich, jetzt schon erschienen, nämlich im Oktober, genau. Und das kann man natürlich dann direkt noch mit hinterherlesen, aber vielleicht will man sich auch aus den Film anschauen. Ja.
Sehr, sehr schön. Ja, wie Philipp bleibe ich in der Antike. Allerdings gibt es diesmal ein, in Anführungszeichen, ein richtiges Sachbuch. Und ich bin aber noch ein paar Jahre vor Philipp, und zwar ins alte Ägypten. Ich habe vor einiger Zeit 2 BBC-Dokus im Fernsehen gesehen über Ausgrabungsstätten in Ägypten. Ob die jetzt wissenschaftlich so groß, so großartig sind, weiß ich nicht. Cineastisch oder vom Interesse her sind die beiden aber brillant. Das hat mich doch dazu geführt, Mensch, gehst du mal in die Buchhandlung und guckst mal, ob du ein hübsches Buch über das alte Ägypten findest. Und da ist mir eins aus dem, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, wie der Verlag tatsächlich heißt, aus dem DK-Verlag, also dem Darling Kindersley Limited Verlag aus London, in die Hände gefallen. Der überschwemmt mit seinen Büchern, habe ich übrigens gerade das Gefühl, den deutschen Buchmarkt. Also wenn ihr mal in größere Buchhandlungen geht, in die Bilderbuchabteilung, werdet ihr dort garantiert Bücher aus diesem Verlag finden. Und eins davon ist geschrieben von Stephen Snape, vermutlich der Bruder von Severus. Und das Buch heißt Das alte Ägypten, die visuelle Geschichte. Ein wunderbares Buch mit wahnsinnig vielen Fotos aus Ägypten, aus Ausgrabungsstätten, von Statuen, von Gräbern, von weiß der Geier alles. Angenehm wenig Text dazu. Über 300 Seiten, allerdings mit dem Preis von fast 40 Euro doch etwas happig. Optisch ist das Buch aber eins von diesen Büchern, die du ins Regal stellst, und zwar so, dass das Cover nach vorne zeigt und von jedem begutachtet werden kann. Es ist nämlich vorne der Gott Anubis abgebildet, in Gold auf dunkelblauem Grund. Und es ist, wer dort mal reinschaut, wirklich eine spannende, es ist ein populärwissenschaftliches Werk, ohne Frage, aber es ist unglaublich spannend gemacht, von der alten Zeit über das alte Reich, die Zwischenreiche bis zum Ende des neuen Reichs, hat er versucht, die komplette Geschichte Ägyptens abzudenken. Es sind Bilder drin, von denen ich mal behaupten möchte, die habt ihr bisher noch nicht gesehen, in keiner Zeitschrift, in keinem Buch, in keiner Doku. Und deswegen, wer sich dafür interessiert, definitiv klare Empfehlung. Der macht damit nicht viel falsch.
Was ich ganz schön finde, es gibt dazu eine Leseprobe. Ja. Und die Leseprobe besteht aus so 3-4 Seiten, dem Inhaltsverzeichnis.
Ja.
Dem Klosar, dem Register und dem der Danksagung. Es ist so sinnlos. Kannst du es auch lassen. Also sind so ein paar Deckblattseiten dabei, das Inhaltsverzeichnis und dann das Register. Ganz wichtig.
Das, ja, da
habe ich gleich einen Eindruck gewonnen.
Ich dir vollkommen recht, was das soll, weiß ich nicht. Aber aus demselben Verlag sind auch erschienen Das alte Rom.
Ja.
Geschichte von den Ursprüngen der Menschen, der Menschheit bis heute. Und das Mythologiebuch, um da jetzt mal in diesem Kontext zu bleiben, den wir jetzt gerade beide benannt haben.
Gibt es auch noch vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg in Karten. Also der DK-Verlag hat da unfassbar viel.
Das tolle Dinosaurierbuch, was mir nach wie vor wahnsinnig gut gefällt, ist auch aus dem Verlag. Also, wie gesagt, wenn ihr haltet mal die Augen auf, geht mal in eine Buchhandlung, in die großen zumindest, ihr werdet über diesen Verlag regelrecht stolpern.
Ja, die machen hauptsächlich Bildbände,
Sachbildbände. Genau.
Ja. Aber in allen Bereichen, ne? Also wir haben ja auch Fit nicht erst ab 50 oder das Veggie Airfryer Kochbuch.
Definitiv.
Das Lexikon der Star Wars Raumschiffe, also wirklich querbeet zu allen Sachen, die man irgendwie bebildern und besachbuchen kann, sind da dabei. Dankeschön.
Ja, ich möchte nur kurz noch sagen, also da sehe ich mich wirklich für Schule und die Bebilderung irgendwann zeitnah zuschlagen, weil A, Ägypten blinder Fleck und B, ich finde das auch, die sehen sehr, sehr schön aus, das muss ich leider sagen. Aber bei mir zum Abschluss eine Entdeckung, die ich auch dank einer Empfehlung gefunden habe. Es handelt sich um eine längst vergessene Autorin aus England, die 1928 sich das Leben genommen hat. Ihr Name ist Charlotte Mew und der wunderbare C.H. Beck Verlag hat dieses Jahr einige ihrer Erzählungen veröffentlicht und der Band heißt Einige Arten zu lieben. So heißt auch eine der Geschichten. Und also ich habe erst gedacht, okay, hast du noch nie gehört, komisch. Unten drunter ist ein Zitat von Virginia Woolf, die sie als, Zitat, die größte lebende Dichterin bezeichnet hat. Und Virginia Woolf ist jetzt nicht völlig klein, wenn man das mal so sagen kann. Aber sehr wahrscheinlich hat sie ganz viele Autoren beeinflusst, die ihr auch kennt. Zum Beispiel H.P. Lovecraft. Zumindest ist das erwartbar, denn sie hat bestimmte Themen behandelt, die er auch behandelt, aber dann eben auf bestimmte andere Art und Weisen. Das klingt jetzt alles genauso rätselhaft wie die Geschichten in diesem Buch. Jede einzelne dieser Geschichten ist extrem schwierig zu lesen, finde ich. Aber wenn man sich drauf einlässt, sind die auch unfassbar gewinnbringend. Alles ist rätselhaft, alles ist irgendwie mysteriös. Das ist auf so eine ganz beklemmende Art und Weise, aber sehr positive Art und Weise, total komisch, dieses Buch. Denn zum einen haben wir es mit Erzählinstanzen zu tun, bei denen wir nicht wirklich wissen, wer spricht denn hier gerade? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? In welcher Position besteht die zu den anderen Menschen hier? Thematisch wird ganz viel aus dem alten England aufgegriffen. Altes England reden wir Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Da ist eine Erzählung dabei, die wirkt wie ein Märchen. Eine andere Erzählung, die beginnt mit unfassbaren Naturschilderungen und man stellt fest, das ist die Amme einer jungen Frau, die deren Hochzeitstag schildert und am Ende quasi sich des Sinnes ihres Lebens beraubt sieht und abtritt. Aber wir haben auch Erzählungen über, ich habe mir für jede Erzählung tatsächlich eine eigene Seite quasi aufgeschrieben, um mir das A zu merken und B festzustellen, wie großartig das ist. Es sind lustige Erzählungen, also lustig ist immer ein bisschen relativ, aber zumindest heitere, humorvolle Erzählungen dabei. Es sind total tragische Erzählungen dabei. Und häufig hat es in bestimmter Weise eine Art Vergänglichkeit, Tragik, Verluste als Thema. Das habe ich auf diese Art und Weise wirklich noch nie gelesen. Gleichwohl, und das sei an der Stelle angemerkt, das ist ein Buch für jemanden, der wirklich Freude an Literatur hat, die komplex ist. Also wer einen schnellen Schmöker möchte, der ist definitiv hier falsch am Platz, fehl am Platz. Denn das ist so komplex, dass ich sagen würde, mehr als eine Geschichte am Tag geht gar nicht. Teilweise habe ich auch ein, zwei Tage danach gewartet, bis ich wieder angefangen habe. Aber die Geschichten als solche lassen sich sicherlich 3-4 Mal lesen, bis man auch die letzten Kleinigkeiten erkannt, entdeckt und verarbeitet hat. Und es werden trotzdem weiter Rätsel dabei bleiben. Rätsel im Sinne von, warum geschieht jetzt das? Und was soll diese Symbolik? Und warum? Es sind ganz viele Warum-Fragen, die man sich die durchgängig stellt. Aber das war eine unfassbare Überraschung, die mich wirklich begeistert hat. In dem Band vom CH Beck Verlag ist auch ein großartiges Nachwort, bei dem man, selbst wenn man das Gefühl hat und das Gefühl, also falls jemand das liest, die erste Geschichte liest und denkt, um Gottes Willen, ich raff hier gar nichts. Das ist so. Nochmal lesen. Und danach wird vieles klarer. Und wenn man dann immer noch das Gefühl hat, dann liest man ins Nachwort und danach wird es klar. Und wenn man das dann verstanden hat, dann sind das einfach fantastische, wirklich großartige Geschichten einer leider völlig vergessenen Autorin, die aber in ihrer Zeit extrem jetzt nicht populär war, aber bei anderen Dichtern ein extremes Standing hatte, weil sie unnachahmlich schreibt. Wirklich so, wie man es noch nie gelesen hat.
Now it's your turn.
Ja, zum Abschluss. Ein Buch, das schon ein ganzes Weilchen alt ist, nämlich von 1973 ist es erschienen. Aber ich dachte mir, Max hat vorhin gesagt, er ist dagegen, dass es zu Weihnachten so eine gute Stimmung gibt und dass sich alle lieb haben, sondern er möchte auch gerne mal diese Stimmung ein bisschen aufbrechen. Ich habe genau das Gegenteil, nämlich einen runden Abschluss. Ich möchte von Michael Ende Momo ins Feld führen. Oha. Momo ist ein wunderschöner Roman. Momo hat nämlich eine Gabe, die vielen Menschen, glaube ich, mittlerweile abhanden gekommen ist. Momo kann zuhören. Das ist ihre besondere Gabe. Und Momo hört zu. Und Momo hat immer Zeit, um den Menschen zuzuhören. Momo besitzt nichts, außer das, was man ihr schenkt. Sie lebt am Rande von einer Großstadt und in so einem alten Amphitheater. Das ist schon mal wunderschön. Und die Menschen kommen zu ihr. Und die Kinder spielen mit ihr, weil Momo bei allen Spielen mitmacht. Und das ist was, denke ich, davon kann sich jeder ein bisschen was abschneiden, dass es vielleicht wichtig ist, den anderen Menschen mal wieder zuzuhören, was sie sagen und nicht einfach nur dagegen zu reden. Und dieses Buch ist einfach ein kleines Träumchen. Das ist so ein richtiges Wohlfühlbuch. Das kann man mit seinen Kindern lesen. Das kann man als Erwachsener wunderbar lesen. Das kann man vorlesen. Das ist nicht sehr umfangreich, aber es gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Und das finde ich schade. Und deswegen hilft Momo im Kampf gegen die grauen Herren, die den Menschen die Lebenszeit rauben. Und das ist ein Geschenk wirklich für Jung und Alt. Also egal, ob man jetzt 10 Jahre alt ist oder ob man jetzt 80, 90 Jahre alt ist. Momo kann man lesen oder vorgelesen bekommen. Und dementsprechend möchte ich damit gerne schließen.
Also Michael Ende geht generell immer, ne?
Ja.
Das, aber schönes Buch. Ich kenn's noch nicht.
Mhm. Ah, wie gesagt, absolute Empfehlung. Das ist, ich habe das früher vorgelesen bekommen und zwar einfach, ich finde es mit Endes bestes Buch, weil Jim Knopf und Co., die sind ein bisschen spezieller auch. Also vom Publikum ein bisschen spezieller. Damit kann nicht jeder was anfangen. Aber Momo ist so unfassbar sympathisch und liebenswert. Kann man gar nicht anders, als gerne zu haben. Habt ihr noch was? Warme Worte. Ansonsten fasse ich noch mal kurz zusammen, was wir heute an Büchern vorgestellt haben. Alex hat Calan Wink, Bärenzähne, John Grisham, Der Regenmacher und Stephen Snape, Das alte Ägypten, die visuelle Geschichte vorgestellt genau. Und empfohlen für den für unteren Baum. Bei Max war es Shepan Twardock, Die Nulllinie, Aladdin El-Mafalani, Misstrauensgemeinschaften, Charlotte Mew, Einige Arten zu leben. Und bei mir waren es Steffen Kopetzky, Risiko, Stephen Fry, Troja von Göttern und Menschen, Liebe und Hass und Michael Ende, Momo. Und in diesem Sinne wünschen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wunderbares Weihnachtsfest, einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr 2026. Vielen Dank, dass ihr uns so aktiv gehört habt, dass ihr so viel uns geschrieben habt, mit uns diskutiert habt, uns Büchervorschläge geschickt habt. Ohne euch wäre das Ganze wahrscheinlich nur halb so lustig. Dementsprechend freuen wir uns darauf, auch 2026 wieder diesen Podcast weiterführen zu können. Wir sind schon fleißig in den Planungen. Anfang des Jahres bekommt ihr dann auch unseren Rückblick auf das Jahr 2025 mit den Auswertungen von den Büchern, die wir lesen wollten und was wir davon geschafft haben und auch ein paar kleine Statistiken und pipapo. Also einfach einen kurzen Rundumschlag, wie das Jahr 2025 so bei uns lief und dann natürlich auch den Ausblick auf das Jahr 2026, das bereits in voller Planung seine Schatten vorauswirft. Wir haben viele Seiten, Moment, kann ich das schon mal hier zusammenrechnen? Ja, in Summe sind das schon mal 3500 Seiten alleine durch den Podcast, die aktuell auf der Planliste stehen. Das ist eine ganze Menge. Und ja, 2026 wird wieder ein spannendes Podcast-Jahr. Also macht's gut und vergesst nicht, lest was Schönes. Tschüss.
Frohe Weihnachten und einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Tschüssikowski.
Dem schließe ich mich doch gerne an und wünsche euch allen, ja, aufs Herzlichste. Frohe Weihnachten und guten Rutsch bis nächstes Jahr.